Schön, euch zu sehen. Veränderung ist das Thema diesen Monat. Und man sagt ja, das Einzige, was immer gleich bleibt, ist, dass sich alles ändert. Und die Bibel ist, wie ich finde, ein sehr eindrucksvolles Zeugnis davon. In ihr finden wir Geschichten von Menschen, die sich ändern, von Zeiten, die sich ändern, von Arten, Gott zu begreifen und anzubeten, die sich ändern. Letztes Mal haben wir über neue Wege gesprochen. Und heute möchte ich euch von jemandem erzählen, der auf einem Weg ist, nämlich der alttestamentliche Prophet Jona. Wie immer sind meine Aussagen nicht die einzige Art zu denken, sondern nur ein Anstoß. Und ich kann mir allein zu diesem Text heute noch drei andere Predigten vorstellen. Eure Meinung müsst ihr euch selber bilden. Prüft alles, behaltet das Gute.
Ja, ich darf für euch die Predigttexte lesen. Und ich lese jetzt erstmal Jona Kapitel 1 und 2. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, gehe nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm: Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen: Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm: Teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen: Ich bin ein Hebräer. Und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels und das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm: Was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm: Was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten: Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Fisches. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. Und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das trockene Land wieder aus.
Das, was in unserer Bibel das Jona-Buch ist, ist ein Teil des 12 Propheten-Buches. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um eine Zusammenstellung von Geschichten und Erzählungen von 12 Propheten, die am Ende unseres Alten Testamentes stehen. Jona findet ihr zwischen den Propheten Obadja und dem Propheten Micha. Es ist eins der neueren Werke des Alten Testaments, geschrieben wahrscheinlich im 3. Jahrhundert vor Christus. Also lange nachdem die Assyrer das Nordreich Israel zerstört haben. Eine ganze Weile nach dem babylonischen Exil und auch lange, lange nach dem Propheten Jona, der wahrscheinlich 750 vor Christus lebte, wie wir aus 2. Könige wissen. Das Jona-Buch ist ganz anders als die anderen 12 Propheten. Es ist keine Sammlung von Sprüchen. In dem ganzen Buch wird nur eine einzige Prophetie zitiert. Ninive soll zerstört werden.
Jona 3. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch, von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht.
Statt einer Sammlung prophetischer Worte bekommen wir die Geschichte von Jona erzählt, der versucht, vor seiner Aufgabe davonzulaufen und es nicht schafft. Und der dann diese Aufgabe doch recht lustlos ausführt. Ihr werdet zerstört. Ich muss euch jetzt etwas sagen, was ihr vielleicht nicht gerne hört. Aber wir haben es hier mit einer fiktiven Geschichte zu tun. Vergleichbar mit einer Sage oder einer Fabel. Historisch gesehen ist es nicht passiert. Ninive ist die Hauptstadt von Assyrien. Denjenigen, die das Nordreich Israel eingenommen haben. Der assyrische König und die gesamte assyrische Hauptstadt hat sich zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte zu einem einen Gottglauben bekehrt und schon gar nicht zu dem hebräischen. So etwas müsste in den Quellen auftauchen. Wir wissen es zum Beispiel vor 1340 rum aus Ägypten. Aber von den Assyrern wissen wir das einfach nicht. Wenn ihr an die Historizität glauben wollt, macht das. Aber es gibt keine Beweise und ganz viele Gegenbeweise. Und der Verfasser bemüht sich, und das ist auffällig, auch nicht mal das irgendwie historisch darzustellen. Er gibt uns keine zeitliche Einordnung. Die haben wir sonst eigentlich fast immer. Er gibt uns nicht mal den Namen von dem assyrischen König, von dem König von Ninive. Das heißt nicht, dass die Geschichte nicht wahr ist. Geschichten, Sagen, Fabeln transportieren Wahrheit. Nur halt eben nicht auf einer historischen Ebene. Und wir tun ihnen auch Unrecht, meiner Meinung nach, wenn wir sie nur so lesen. Es ist in der Zeit, in der dieses Werk geschrieben wurde, absolut üblich, in so Geschichten theologische Wahrheiten zu verpacken. Wir kennen das zum Beispiel auch aus dem Buch Hiob. Der Geschichte geht es nämlich um etwas. Ninive ist ein Symbol für den schlimmsten und absolut gottfernsten Ort, den ihr euch vorstellen könnt. Heute nutzen wir dafür immer gerne das Dritte Reich. Wenn jemand das Jona-Buch heute schreiben würde, dann würde Jona während dem Zweiten Weltkrieg in Berlin predigen. Der Punkt ist, es geht nicht um Ninive. Das ist nur ein Symbol. Es geht um Jona und es geht um Gott. Gott, der Jona auf einen Weg schickt, zu den gottfernsten, schlimmsten, furchtbarsten Menschen überhaupt. Jona, der versucht, dem zu entgehen. Und ganz ehrlich, würde ich auch vielleicht. Gott, der Jona trotzdem wieder auf diesen Weg lenkt, den er gehen soll. Und Jona, der widerwillig Ninives Untergang ankündigt. Und zwar in einer Formulierung, die im Hebräischen ganz stark an Sodom und Gomorra erinnert. Gott, dem es um diese Stadt, diese Menschen, die alles ultimativ Böse verbildlichen, jammert. Gott, der seine Strafe zurückhält. Gott, der Gnade zeigt. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun gesagt hatte. Und er tat es nicht. Das Wort, das wir hier mit gereuen oder bei Luther mit es jammerte ihn übersetzen, das impliziert im Hebräischen keinen Sinneswandel oder das Einsehen eines falschen Plans, sondern vielmehr ein erleichtertes Luftholen nach Atemnot. Wenn ihr schon mal nicht atmen konntet oder mal lange die Luft anhalten musstet, dann wisst ihr vielleicht, wie diese Erleichterung ist, wenn man plötzlich wieder Luft bekommt. Das ist das Gefühl, was hier beschrieben wird. Gott holt erleichtert Luft, dass er seinen Plan der Zerstörung nicht umsetzen muss. Das ist übrigens nicht die einzige Stelle im Alten Testament, wo so über Gott gesprochen wird. Bis auf einmal in Jeremia sind diese Stellen aber immer auf Israel bezogen. In Jeremia geht es um alle Völker. Das Jona-Buch ist einzigartig darin, dass es von einem erleichterten Aufatmen Gottes über das ultimativ absolut Böse und dessen Bekehrung redet. Das ist der Feind, der das israelische Nordreich zerstört hat, der vor den Mauern Jerusalems stand, der sich bekehrt und aufatmet. Und Gott atmet auf. Und das ist einzigartig. Das ist unglaublich. Und das ist vielleicht auch unglaublich, weil wir es nicht glauben wollen.
Jona 4. Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe.
Jona sitzt unweit der Stadt und schaut dem gnadenvollen Umgang seines Gottes mit dieser fremdlichen, feindlichen Stadt zu. Mir ist sehr verständlich, warum er sauer wird. Das sind die Leute, die seine Familie, seine Freunde getötet haben. Die ihn bedroht haben, die sein Land zerstört haben. Das ist die Hauptstadt dieses Reiches, was alles Schlechte ist. Und das soll mit so ein bisschen Buße abgetan sein? Das alles vergibt Gott einfach so und ist auch noch erleichtert drüber. Wir erfahren, warum Jona versucht hat zu verschwinden. Nicht, weil er Angst hatte. Ich hab's ja schon geahnt, schreit er Gott an. Dass du nur wieder gnädig bist. Dass du nur wieder vergibst. Was ist denn mit mir? Was ist mit Gerechtigkeit? Was ist mit Strafe? Herr, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich das mit angucken muss. Wenn man das Jona-Buch liest, dann ist es ziemlich leicht, Jona so mit einem Lachen abzutun. Aber ich muss ehrlich sagen, auch ich stoße hier einfach an meine Grenzen. Es gibt Dinge, da fällt es mir schwer, über Vergebung auch nur nachzudenken. Und da sind wir noch nicht mal bei den großen Kriegsmächten dieser Welt, wie es Ninive ist. Jona wusste von Anfang an, worauf das hier hinausläuft. Und er wollte nicht Teil davon sein. Reue, dieses erleichterte Aufatmen Gottes, wenn sich Menschen bekehren, sich ändern und er eine Strafe nicht vollstrecken muss, ist eins der prägenden Merkmale des Gottes Jonas. Das Volk Israel, die Menschen, die mit Gott im Bunde stehen, haben das ja immer wieder selbst erfahren. Immer wieder brauchten sie genau diese Gnade, dieses erleichternde Luftholen. Joel, ein anderer Prophet des 12 Prophetenbuches, formuliert: Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider, bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und es reut ihm bald die Strafe. Und Jona weiß das. Jona wusste das, denn er zitiert es hier. Er bittert darüber, dass er Zeuge dieser Wahrheit geworden ist.
Ja, wir lesen weiter in Jona 4. Und der Herr sprach: Ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte der Herr Gott einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf war, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele sterbe und sagte: Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona: Ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte: Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach: Du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein, wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken, und eine Menge Vieh?
Jona, sagt Gott, ist es recht, dass du sauer bist? Du bist traurig über einen Strauch, den ich in einer Nacht habe entstehen lassen und in einer Nacht habe vergehen lassen. Du hast nichts dazu getan, dass er existiert. Und du kannst nichts daran ändern, dass er vergangen ist. Jona, ich habe Mühe in ihn gesteckt. Ich halte ihn in meiner Hand. Genauso habe ich Mühe in die Menschen von Ninive gesteckt und in die Tiere, die dort leben. Wie viel mehr in sie als in diesen Strauch, der nur einen einzigen Tag da war. Natürlich bin ich erleichtert, wenn sie sich zum Guten wenden. Natürlich bin ich erleichtert, wenn sie nicht zerstört werden. Uns wird hier etwas Grundlegendes über die Perspektive von Gott und über die Perspektive von Jona auf die Welt erzählt. Jona sieht, was die Menschen tun und getan haben. Er sieht das Unrecht und er möchte es ausgeglichen haben. Er möchte gar nicht, dass sich die Bösen ändern. Er möchte, dass sie bestraft werden. Darum versucht er alles ihm Mögliche, um zu verhindern, dass sie sich ändern. Im Endeffekt versucht er, sie von Gott fernzuhalten. Gott sieht, was die Menschen sind. Er sieht seine Geschöpfe, die ihn nicht mehr finden. Er sieht das Unheil, das sie anrichten. Er sieht, wie verloren sie sind, und er wünscht sich nichts mehr, als dass sie zu ihm zurückkehren, zum Guten und er erleichtert aufatmen kann. Es ist die Geschichte, die uns über das Volk Israel dutzende Male im Alten Testament erzählt wird. Es ist die Geschichte, die der Punkt des ganzen Neuen Testamentes ist. Es ist die Geschichte, die wir uns erzählen, wenn wir einander fragen: Und, wie bist du zum Glauben gekommen? Das ist Gottes Perspektive. Die Geschichte, die uns das Jona-Buch erzählt, zeigt uns diese Perspektive auf und es stellt uns Fragen. Fragen, die wir uns immer wieder stellen sollten, gerade wenn wir über Veränderungen sprechen. Wo sind wir Jona? Wo wollen wir nicht hingerufen werden? Wo wissen wir es vermeintlich besser als Gott? Wen wollen wir vielleicht unbewusst daran hindern, zu Gott zu finden? Mit wem wollen wir nicht an einem Tisch sitzen? Wo bauen wir Mauern auf, weil wir aus unserer Perspektive und nicht aus der von Gott auf die Menschen schauen? Wie gehen wir also mit Menschen um, die es nicht verdient haben, sich ändern zu dürfen? Wie gehen wir um damit, wenn wir dahin geschickt werden, wo wir absolut nicht sein wollen? Wie gehen wir mit Gottes grenzenloser Gnade um? Und wissen wir überhaupt, wie grenzenlos diese Gnade ist? Amen.